Leipzig liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.
Ja, es ist soweit. Es gibt drei frisch gebackene GewinnerInnen des Preises der Leipziger Buchmesse 2024. Gestern am Buchmesse Donnerstag wurden die Preise zum 20. Mal vergeben und gewonnen haben Qiang Li für ihre Übersetzung von Bora Changs Der Fluch des Hasen aus dem Koreanischen, Tom Holert für sein Sachbuch circa 1972 Gewalt, Umwelt, Identität, Methode. Und in der Belletristik, da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz, da haben wir nämlich in der letzten Podcast-Folge getippt und ich habe richtig getippt, Barbie Markovic hat gewonnen mit Mini-Horror.
Gratulation.
Danke. Ja, Sie hören es vielleicht. Wir sind hier live auf der Leipziger Buchmesse, genauer gesagt so links schräg über der Bühne, auf der gestern dieser Preis verliehen wurde. Und ich freue mich sehr, dass alle drei GewinnerInnen jetzt hier auf der Detektor FM Bühne zu Gast sind. Ich bin Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr alle da seid und erstmal herzlichen Glückwunsch an euch alle.
Vielen Dank.
Bevor wir gleich richtig in die Bücher nochmal reingehen, ich hatte das Gefühl, Sie alle drei waren gestern überrascht, dass Sie diesen Preis gewonnen haben, aber vielleicht niemand so sehr wie Sie, Qiang Li. Das schien mir wirklich eine sehr, sehr große Überraschung zu sein. Wie haben Sie diesen Preis, diesen Abend gestern erlebt?
Ich habe persönlich eigentlich gewünscht, dass Klaus Olauf den Preis bekommt. Doch er ist ja ein wunderbarer Übersetzer und ich habe in Berlin mit ihm eigentlich uns unterhalten. Er ist so sympathisch und er hat so drei Sprachen eigentlich in seinem Buch übersetzen. Das ist eine große Herausforderung und große Leistung. Deswegen sollte er den Preis bekommen, nicht ich.
Also die Überraschung war wirklich Ihnen ins Gesicht geschrieben. Aber haben Sie sich dran gewöhnt mittlerweile, dass Sie jetzt diesen Preis gewonnen haben?
Ich bin noch nicht gewöhnt. Jeder Tag ist für mich immer wichtig. Und gestern ist gestern, heute ist heute. Und was ich gestern nicht gemacht habe, musste ich in der Nacht bis 1 Uhr alles erledigen. Und ich habe auch einen kleinen Kinderbuchverlag. Und zum Glück habe ich auch ein Buch, Mondeis, im letzten Jahr herausgebracht. Und der Titel steht auf der Nominierungsliste für deutsche Kinder-Jugendliteratur. Deswegen musste ich so viel Bestellungen eigentlich. Lieferscheine schreiben und sobald ich in München bin, muss ich Bücher alles einpacken und wegschicken.
Also wir lernen daraus, Ehrungen, Nominierungen, Preise sind auch viel Stress für diejenigen, die damit ausgezeichnet werden.
Absolut.
Barbie Markovic, Sie haben eine ungewöhnliche, weil sehr literarische Dankesrede gehalten gestern, die auch ein bisschen Wellen geschlagen hat, dann noch in der Berichterstattung. Eigentlich gar nicht Sie als Barbie Markovic, sondern Sie haben eine Ihrer Hauptfiguren sprechen lassen, Minnie. Warum?
Ich habe gefragt in die Runde, habt ihr alle eine Rede vorbereitet? Sie haben gesagt, ja. Und dann saß ich in der Kantine beim Essen und habe mir gedacht, okay, ich mache auch was. Und das war das Einfachste, ehrlich gesagt. Und
Sie schon so drin waren im Minisprech.
Ja, eben. Es ist für mich ganz normal, über Mickey und Minnie zu reden. Und ich habe es nur ausprobiert und irgendwann bin ich reingekippt und dann wurde es immer ärger und dann hat mir die Rede Spaß gemacht und 10 Minuten später war sie da. Also ja, viel habe ich mir dabei nicht gedacht.
Ich hatte auch das Gefühl, wahrscheinlich spricht man so eine Dankesrede und denkt sich, was auch immer ich jetzt leisten will mit dieser Rede, ich werde sowieso daran scheitern. Und damit ist man ja sozusagen sehr nah an dieser Minifigur, die Gutes tun will und dann irgendwie nicht so richtig dahin kommt, das am Ende auch zu schaffen, weil die Welt dazwischen kommt.
Habe ich mir auch gedacht, genau.
Tom Holert, das dickste Buch, was hier vor uns steht, kommt von Ihnen oder zumindest das höchste. Sie wurden für circa 1972 ausgezeichnet. Vermutlich eines der ganz wenigen Sachbücher, das mit einem circa beginnt. Und auch wenn man so das Buch aufschlägt, ich weiß nicht, ob Sie das hier von hier aus sehen können, merkt man sofort, das ist jetzt nicht so das klassische Sachbuch, was so von Kapitel 1 bis Kapitel 15 so linear runtergeschrieben ist, sag ich mal. Das sind so Bücher, habe ich das Gefühl, die denen manchmal ein bisschen das Schicksal droht, als Lieblingsbücher in dann doch relativ wenigen Bücherregalen am Ende zu stehen. Welchen Stellenwert hat das für Sie, für so ein eigenwilliges Projekt, dann jetzt mit diesem Preis ausgezeichnet worden zu sein?
Ja, einen hohen natürlich. Und das, ich habe mit dem Preis nicht gerechnet, aus verschiedenen Gründen. Ich habe deshalb auch anders, als es wohl in der Belletristik-Kategorie der Fall ist, also die Mitnominierten haben uns eigentlich darüber verständigt oder mehr oder weniger sind davon ausgegangen, dass wir keine Rede vorbereiten, weil wir alle nicht damit gerechnet haben, dass wir jeweils den Preis gewinnen könnten. Dass dieses Buch jetzt einen Preis erhält, ist, halte ich für eine mutige, aus meiner Sicht natürlich auch irgendwie nachvollziehbare Entscheidung der Jury. Aber ich glaube auch gerade in der Kombination der ausgezeichneten Bücher in den drei Kategorien zeigt sich, dass die Jury doch noch irgendwas vorhatte auf ihrer letzten Station oder unter dieser Leitung zumindest von Insa Welke. Und das und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich oder dass wir von diesem Mut profitieren konnten jetzt. Also mit was immer das heißt, profitieren. Nicht? Also so ein Preis schafft ja auch eine Aufmerksamkeit, die möglicherweise gar keine erwünschte Aufmerksamkeit ist. Und die
man muss zum Beispiel jetzt einen Tag nach so einem Gewinn schon morgens auf einer Bühne sitzen?
Das meine ich nicht so sehr. Also ich meine eher, dass die Bücher anders rezipiert werden, zumindest jetzt in der ersten Zeit, in der unmittelbaren Zeit nach der Preisverleihung, auch vielleicht strenger angeblickt werden, strenger unter die Lupe genommen werden, weil man natürlich als Feuilletonist, als Feuilletonistin nicht unbedingt der Juryentscheidung folgen will, zum Beispiel. Also es kann durchaus sein, dass das also auch zu einer Art Gegenbewegung führt. Ich bin mal gespannt. Also, weil mein Buch ist noch gar nicht besprochen worden. Also das ist, also es gibt gar keine Rezension.
Warten wir mal ab, was da kommt. Ich hätte auch eine Frage vielleicht an Sie alle drei zur Rezeption, weil ich mir vorstellen kann, man wird dann ja auch in so eine vielleicht eigentlich glückliche Schicksalsgemeinschaft geworfen. Man ist jetzt dieser Gewinnerjahrgang und jetzt fangen Feuilletonistinnen und Feuilletonisten an, diese Bücher gemeinsam zu lesen. Vielleicht auch gegeneinander zu lesen. Also auf jeden Fall irgendwie zusammen zu rezipieren. Sie haben schon gesagt, da war eine Jury, die offensichtlich wenig Lust hatte auf Mainstream. Also fühlen Sie sich wohl in dieser Crew, dieser drei Bücher?
Oh ja, sehr. Ja, natürlich. Ich habe mich auch schon wohl in der nominierten Crew in unserer Kategorie Sachbuch Essayistik gefühlt und auch in der gesamten nominierten Gruppe von 15 Titeln und Autorinnen. Und das also das setzt sich jetzt fort, also würde ich sagen.
Mhm. Oder haben Sie ein Gefühl dafür, dass das was macht, dass diese anderen Bücher da jetzt nebendran stehen?
Ich meine, ich habe das Sachbuch noch nicht durch. Da weiß ich noch nicht, aber es klingt cool, aber Bora Chong, ihr Buch habe ich gelesen und ich hatte das Gefühl, das ist ein quasi Schwesterbuch von meinem und und deswegen habe ich auch nicht geglaubt, dass nachdem sie auch ausgezeichnet wurde, auch noch mein Buch dazu kommt, weil es so ähnlich ist.
Aber vielleicht mochte die Jury einfach Horror.
Ja, also da habe ich das Gefühl, ja klar, passen gut zusammen und das werde ich noch auschecken, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ja. Und alles andere müssen wir erst sehen, also das ist erst gestern alles passiert.
Ja, noch sehr frisch. Ich habe das Gefühl, die drei Bücher passen wirklich hervorragend zusammen. Also das sind quasi eigentlich zwei Horror-Episoden-Bücher und dann gibt es dieses Thema der Gewalt, was sich auch in dem Buch 1972 ganz stark wiederfindet. Dann lassen Sie uns gerne nochmal in die Bücher ein bisschen eintauchen. Kiang Lee, Sie wurden für Ihre Übersetzung ausgezeichnet aus dem Koreanischen. Ich habe schon verraten, auch hier geht es um Horrorgeschichten. Das Ganze läuft so ein bisschen unter FeuilletonistInnen, gerne unter dem Label K-Horror. Wollen Sie uns mal mitnehmen, für diejenigen, die das Buch nicht kennen, in eine dieser Geschichten? Was macht diesen Horror in diesem Buch aus?
Also das Buch umfasst 10 Kurzgeschichten. Und sie sind eine Mischung aus Horror und Science Fiction und Fantasy und sind voller Ironie des Schicksals und Wendungen. Also wenn man eigentlich solche Horrorgeschichte in Fantasy-Form schreibt, ist der Effekt, Angsteffekt ist noch viel größer. Jeder kann eigentlich selbst interpretieren, wie sie wollen. Jeder hat eigentlich eigene Erfahrungen und Perspektiven. Deswegen, ich fand es schon sehr interessant. Und vor allem, eine Geschichte wird eine Familie dargestellt, die von Generation zu Generation die eine verfluchte Gegenstände herstellt. Und der Opa darf eigentlich aus persönlichem Grund den verfluchten Hasen herstellen, aber das hat er gemacht für seinen Selbstmord begangenen Freund, um sich an den bösen Unternehmer zu rächen. Und hat er auch geschafft. Ironie des Schicksals ist, er ist selbst eigentlich von einem Fluch getroffen und existiert als einfach Geister in der Welt. Also die, oder in andere Geschichte, im Kopf. Kopf ist, ist eine symbolische eigene Bedeutung für eine Frau, die unzufrieden ist im Leben. Vielleicht manche Frauen oder wie ich mal vor der Meditation habe ich immer, war ich unter dem Stress, war immer so Stress, also sehr unausgeglichen. Meine Kinder haben sehr viel darunter gelitten, aber zum Glück seit 4 Jahren meditiere ich. Ich habe einen gut ausgeglichenen Charakter jetzt im Moment. Und die Mutter sucht immer nach eigener Identität. Und auch sie möchte auch in einem Leben so bleiben, wie es ist. In einem geborgenen und komfortablen Leben. Zu Hause zu sein ist auch schön einerzeit. Andererzeit möchte sie auch draußen gehen, auch eine Freiheit genießen. Also die Geschichte, der Kopf ist 1998 geschrieben. Deswegen ist eine Widerspiegelung von unserer koreanischen Gesellschaft, wo eigentlich die patriarchalische Gesellschaft so Männer dominierend. Männer sind zufrieden, wenn die Frau brav zu Hause als Ehefrau oder Mutter bleibt. Aber die Frau möchte einfach rausgehen. Der Kopf wächst eigentlich aus den Ausscheidungen der Protagonisten. Und wie gesagt, zeigt einfach die Bedürfnisse und Wünsche, die aus dem Unterbewusstsein der Frau entsteht. Und hat sie am Ende doch geschafft. Eine eigene, schöne eigentlich Frau hat sie herangewachsen. Aber wie ich gesagt habe, das Buch dreht sich immer um ein sich wiederholendes Spiel zwischen Fluch und Segen. Kaum irgendein Problem gelöst wird, taucht wieder ein neues Problem auf. So wie immer in unserem Leben. Oder 2, 3 Probleme. Ja, oder 4, 5 Probleme. Immer. Aber wann wird eigentlich das Problem beendet? Wenn man loslässt. Wenn man einfach loslässt, zufrieden ist, ist der Flug, ist alles weg.
Also auch den Figuren in diesem Buch könnte man anraten, gelegentlich ein bisschen zu meditieren und sich zu entspannen.
Absolut.
Was ich sehr erstaunlich fand, viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die übersetzen, übersetzen ja in ihre Muttersprache und Sie übersetzen aus Ihrer Muttersprache ins Deutsche. Macht das einen Unterschied? Ist das schwieriger? Ist das leichter?
Ach, ich bin sehr dankbar, dass Sie die Frage gestellt haben. Ich habe gestern völlig vergessen, mich zu bedanken bei vielen Leuten für diesen Preis. Also ich möchte an dieser Stelle bei einigen Leuten bedanken. Erstens bei meiner Verlegerin Jo Beck und meinem Verleger Jan Kasten. Die sind sehr wunderbar, sehr schön. Ich habe vergessen, völlig gestern bei der Aufregung. Sie haben das wunderbare Buch entdeckt und hat haben mir eigentlich die Gelegenheit gegeben, das Buch zu übersetzen. Und zweitens, ich bin als Koreanerin 1999 angefangen, koreanische Literatur ins Deutsche übersetzen. Damals gab es ja nicht so viel und das Honorar war sehr gut. Ich muss mein Studium finanzieren und deswegen habe ich eigentlich gedankenlos angefangen und bis jetzt gelaufen. Aber wenn ich das gewusst hätte, längst hätte ich aufgehört. Aber ich habe eine wunderbare Lektorin, die eine unglaubliche über eine Feinheit, Sprachfeinheit verfügt und hilft mir bei jeder Übersetzung. Und deswegen kann ich schaffen. Sonst hätte ich nie geschafft. Meine Lektorin Caroline Ritter, ich bedanke mich sehr an dieser Stelle.
Weil Sie gestern auch gesagt haben, das ist ein Preis, dieser Preis ist auch ein Trost für 20 Jahre einsame Arbeit, was ich sehr schön poetisch formuliert war, aber so einsam ist es dann wahrscheinlich im Einzelfall dann doch gar nicht, weil es immer auch Teamarbeit ist, sagen Sie.
Ja, wir diskutieren natürlich per Mail. Wir treffen selten eigentlich, aber wir immer tauschen wir eigentlich per Mail oder telefonisch. Koreanische Sprache ist etwas Besonderes. Und Koreaner schreiben etwas sehr emotional. Und koreanische Sprachen sind sehr, ja, wie soll ich sagen, viele fehlen einfach grammatikalische Elemente. Wir haben keine Genus, Gott sei Dank, keine der, die das, der, das, dem, muss man nicht lernen. Und die ganze Nomen wird nicht an Personen gebeugt. Und deswegen schwierig, wenn ich sage, ich spreche jetzt. Und das kann man einfach, man ab Koreanisch sagt man einfach sprechen. Versteht man alles. Ohne Subjekt. Subjekt fällt. Und gibt es keine eigene, also Genus. Wenn ich sage, mein Gott, wer spricht jetzt gerade? Ich spreche oder du sprichst oder er spricht, alles sprechen, heißt das. In einem abstraktiven und längeren Sätze ist es sehr, sehr schwierig, wer eigentlich hier gemeint ist. Du oder sie oder er. Das macht eigentlich die Übersetzung besonders schwierig.
Also wir lernen daraus, die deutsche Sprache hat eine ein bisschen nervige Vereindeutigung, mit der alle, die mit der deutschen Sprache arbeiten, offensichtlich zu kämpfen haben. Ich versuche mal einen Übergang von diesem Alle-Sprechen auf das Buch von Tom Holland. Weil ich das Gefühl habe, das passt an der Stelle ganz gut, weil das ist ja so ein bisschen collagenartig, vielstimmig aus dem Jahr 1972 erzählt dieses Buch. Ich habe das Gefühl, 1968 ist ja so ein Datum. 1949 ist so ein Datum. 1972 hatte ich jetzt beim ersten Blick nicht das Gefühl, das ist unbedingt so ein Datum. Kam mir so ein kleines bisschen random vor. Ist das sozusagen, also ich frage einfach mal offen, warum 1972?
Die Frage ist vollkommen berechtigt und das mit dem Random oder mit dem Zufall oder der Beliebigkeit dieser der Entscheidung, sich mit diesem Zeitraum zu beschäftigen, trifft es eigentlich auch ziemlich gut. Es gibt Gründe, weshalb ich mich diesem Zeitraum, ich spreche von Zeitraum, weniger von einem Kalenderjahr oder von einem Zeitabschnitt, sondern tatsächlich versuche die räumliche und die zeitliche Ebene immer als durchdrungen durch zu denken und auch entsprechend das Buch und den Text zu konzipieren. Und dass ich mich mit diesem Zeitraum beschäftige, hat Gründe in meiner Arbeit der letzten, weiß ich, Jahre, die sich auch immer gerne oder häufig mit den 60er, 70er Jahren beschäftigt hat, mit der bildenden Kunst, mit der Bildungsgeschichte, mit der Bildungspolitik und mit politischen Geschichten dieser Zeit. Und ich bin immer wieder mal auf das Jahr 1972 gestoßen. Ich habe unter anderem ein Buch über eine künstlerische Arbeit, die im Jahr 1972 entstanden ist, geschrieben. Also mich mit dem Jahr aus einer sehr lokalen Perspektive dann intensiver befasst. Aber ich will auf der anderen Seite mit dieser Entscheidung keine Entscheidung für eine solche Idee von oder These von Zäsur, Bruch mit diesem Jahr hat sich wie 45 oder 33 oder 68 hat sich alles geändert, so ein Signaturjahr, das ist 1972 wahrscheinlich nicht, obwohl es, als sich das Jahr vor 2 Jahren zum 50. Mal jährte, gab es in einigen Zeitungen, also in der Süddeutschen Zeitung und in der FAS, Versuche, sich teilweise noch in Artikelfolgen diesem Jahr zu widmen und vor allem mit einer Perspektive auf die deutsche Geschichte, westdeutsche und ostdeutsche Geschichte. Und vieles sprach aus diesen Artikeln, dass was dieses Jahr 72 mit einer gewissen mit einer Idee von Utopie, von Moderne, von Fortschrittsverständnis noch verband und gewissermaßen ein Höhe- und gleichzeitig ein Endpunkt auch gerade in der Bundesrepublik eines der sozialdemokratischen Euphorie, die mit der Kanzlerschaft von Willy Brandt und anderen Ereignissen zu tun hatte. Und die Euphorie sollte eigentlich gipfeln in den Olympischen Spielen in München 1972. Alles war darauf vorbereitet, diese Spiele zu einem Fest dieses speziellen Gesellschafts- und Staatsmodells zu machen. Und dann wissen wir alle oder erinnern wir uns wahrscheinlich alle noch daran, dass diese Spiele dann durch die Geiselnahme der israelischen Mannschaft und durch das katastrophale Ende dieser Geiselnahme unterbrochen wurde und trotzdem fortgesetzt wurde, was ja bis heute diskutiert
wird. Was mir also in diesem Buch auch so vorkam, als wäre das auch so eine Signatur dieses Jahres.
Ja.
Dieser Terror und die Flugzeuge und das... Genau, was Sie gerade eben beschrieben haben mit den Spielen in München 72. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen wie in jedem Jahr. Alles ändert sich und irgendwie bleibt auch alles gleich. Insofern kann man ja auch mal dieses Jahr nehmen. Ich bin so ein bisschen neidisch, weil ich, als ich früher noch akademisch gearbeitet habe, hatte ich immer den Wunsch, gar nicht so viel zu kommentieren und viel mehr nebeneinander stellen zu dürfen und viel mehr Collage machen zu dürfen. Ich bin dann in den Journalismus gegangen, aber turns out, man kann auch so ein Sachbuch machen. Was passiert oder was war Ihre Hoffnung, was passiert in diesem Nebeneinanderstellen von Text, Bild, von sehr vielen unterschiedlichen Themen, die in diesem Buch nebeneinander stehen, zusammengehalten werden?
Ja, es passiert im besten Fall, dass ein Eindruck oder eine Erfahrung von Vielstimmigkeit, von vielleicht auch einer gewissen labyrinthischen Anlage dieses Zeitraums entsteht, einer der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, wie es Ernst Bloch mal formuliert hat, oder eines Multiversums. Ich habe mich an einem Begriff orientiert, den der russische Literaturtheoretiker Michael Bachtin zunächst in den 30er Jahren entwickelt hat und dann 1973 abgeschlossen hat. Also er hat 1973 einen längeren Text zu dem Begriff des Chronotopos.
Der zu kurz übersetzt wäre mit dem Begriff Zeitraum.
Zeitraum entwickelt. Das ist eine erzähltheoretische, eine romantheoretische Konzeption, in der es darum geht, dass die Entscheidung, die ein Erzähler, eine Erzählerin trifft, wenn sie sich auf eine bestimmte Zeit einlässt, immer verbunden ist mit bestimmten Entscheidungen für räumliche Verhältnisse. Und dieses Zusammengehen von Zeitlichkeit und Räumlichkeit ist eine Gestaltungsaufgabe oder aber auch eine Gestaltungsmöglichkeit. Und deshalb ist das auch diese Hinwendung zu diesem Zeitraum nicht. Also die Beliebigkeit gewissermaßen, dass die Randomness, sich für diesen Zeitraum zu entscheiden, hat eine methodische Komponente. Und es entwickelt sich sozusagen aus der relativen Unvoreingenommenheit, mit der ich mich diesem Zeitraum gewidmet oder zugewendet habe, und das hätte nicht ich sein müssen, entwickelt sich etwas, was ansonsten nicht passiert wäre, wenn man sich auf ein Hauptereignis fokussiert hätte und nicht diese Vielstimmigkeit gesucht hätte, dieses Nebeneinander und die Synchronizität des Ungleichzeitigen gesucht hätte, wäre nicht sozusagen diese Art von Erzählstruktur entstanden und auch das Buch nicht so geworden oder nicht so im Ergebnis auch als Objekt, als gestaltetes Objekt geworden, wie es jetzt vorliegt.
Jetzt heißt es ja im Untertitel dieses Buches Gewalt, Identität, Umwelt. Das sind ja Themen, die uns auch heute noch massiv beschäftigen und die jetzt dort in diesem Buch eben 1972 stattfinden, sehr vielstimmig und sehr divers. Macht das was, wenn man so ein Buch macht, auch mit dem Blick auf die Gegenwart oder auf die Art und Weise, wie in der Gegenwart auf diese Themen geblickt wird? Weil man ja oft das eigene nur sehen kann, wenn man sieht, ah, das ist auch mal anders gewesen.
Ja, das macht natürlich was. Auf der einen Seite sperre ich mich aber auch hier gegen eine Tendenz, ähnlich wie gegen die der Thesenhaftigkeit einer solchen Entscheidung für ein Kalenderjahr, dass es nicht darum geht, jetzt die Aktualisierbarkeit dieser historischen Befunde oder der Beschäftigung damit in jedem, permanent zu behaupten und zu betonen. Darum geht es nicht. Es ergeben sich sozusagen Aktualisierungsmöglichkeiten und vor allem, was mich besonders frappiert hat, ist, wie viele der Konflikte, wie viele der Themen, wie viele der politischen und sozialen und kulturellen Kämpfe, die um diese Zeit herum gekämpft wurden und ausgetragen wurden, bis heute uneingelöst sind. Das sind unabgegoltene Auseinandersetzungen. Und wenn man alleine sich mit der Frage von Umweltpolitik, Klimapolitik beschäftigt, ist es erstaunlich zu sehen, wie weit sozusagen die Zeitgenossinnen von circa 1972 waren in der Durchdringung der Problemlage und wie bereit eine breite Schicht, also auch eine internationale, globale Bewegung gewesen ist, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann darf man sich fragen, was hat dazu geführt, dass dieser Schritt nicht gegangen wurde? Und einer dieser Gründe, dass dieser Schritt nicht gegangen wurde, liegt in einer äußeren, zeitlich, chronologisch äußeren Grenze dieses von mir jetzt so skizzierten Zeitraums, nämlich der Petrol-Schock oder die Ölkrise 1973. Weil interessanterweise, obwohl es sich letztlich um ein Energieversorgungsproblem, eine Energiekrise handelte und damit um ein unmittelbar ökologisches Problem, hat diese ökologische Krise zu einer ökonomischen Krise geführt, die dann wiederum die Bewältigung oder die Bearbeitung des ökologischen Themas verunmöglicht hat. Und das ist eine traurige Ironie, dass um 1972 die Umweltbewegung, eine globale Umweltbewegung an einem ersten Höhepunkt angelangt war und dann kurz danach gewissermaßen auf den Nullpunkt gesetzt wurde, um sich dann natürlich an vielen Orten und bis hin zu den ökologischen Parteien, den Grünen und so weiter, dann in den Laufe der 70er und 80er Jahre wieder aus diesem Tal herauszubewegen. Aber es gab Anfang der 70er Jahre einen Punkt, an dem all das oder vieles von dem bis hin zu dem Bericht Limits to Growth, die Grenzen des Wachstums, der auch 1972 erschienen ist, der ja heute auch immer wieder zitiert wird und herangezogen wird, um zu betonen, wir waren schon mal wo wir uns heute befinden, gedanklich, inhaltlich und die Frage stellt sich, warum sind wir nicht viel weiter, also in der Bearbeitung dieser Themen?
Wahrscheinlich stellt sich auch ein bisschen die Frage, warum ist das so aus dem Sichtfeld geraten, dass wir dort 1972 ja schon mal waren? Weil ich habe das Gefühl, man braucht so ein bisschen, brauchen wir auch heutzutage die Erzählung, dass uns das ja gerade erst aufgefallen ist mit dem Klima, damit wir uns nicht so schlecht fühlen, dass wir so spät erst uns darum gekümmert haben. Ist möglicherweise auch ein Grund. Ich versuche die nächste Überleitung. Stichwort: Versuch, Gutes zu tun für die Welt. Hier landen wir in Ihrem Buch Barbie Markowitsch Mini-Horror. Dort gibt es nämlich zwei Figuren, die nicht zufällig so ähnlich heißen wie zwei Comicfiguren, nämlich Mickey und Minnie, die, und das wird schon im allerersten Satz klar, Gutes tun wollen, aber immer mal wieder daran scheitern, weil, ja, ich hatte das Gefühl, in diesen einzelnen Episoden immer mal wieder ihnen sozusagen die Welt dazwischen grätscht. Ich hatte früher immer das Gefühl, Mickey ist doch so ein bisschen der Streber aus dem lustigen Taschenbuch. Nicht so unbedingt der Sympathieträger. Warum sozusagen jetzt Mickey und Minnie?
Also ich war da immer schon, ich habe immer die unpopular opinion quasi, die unpopuläre Meinung vertreten, dass Mickey mir viel sympathischere Disney-Figur war als Donald Duck, aus einem Grund: Donald Duck ist einfach ein Choleriker, der sehr unsympathisch ist zu Menschen um ihn herum und unmoralisch handelt. Und als Kind, ehrlich gesagt, habe ich mich mehr gefreut, wenn Mickey ein Abenteuer besteht oder irgendwie versucht, einen Detektiv, also so einen Kriminalfall aufzudecken. Und ich habe schon ein Herz in der Literatur sowieso für Figuren, die das Gute wollen. Es ist nur ein persönlicher Geschmack, glaube ich, aber in der Welt auch. Und ja, und die wollte ich dann auch im Buch haben. Und das kann ich.
Ja. Es gibt ja noch mehr Parallelen in diesem Buch zu Mickey Maus als die quasi Grundidee, dass es doch sinnvoll wäre, sich in der Welt einzusetzen und etwas Gutes zu tun, weil das Buch ja insgesamt ein paar andere Comic-Elemente noch imitiert, die, würde ich sagen, also es gibt so ganz subtile Eingriffe, die wahnsinnig lustig sind auch, obwohl es ja ganz schrecklich auch zugeht in diesem Buch, nämlich dass ganz oft wie in einem Comic quasi Orte und Zeiten gewechselt werden mit einem kurzen am nächsten Tag.
Ja, das war wirklich, also ich habe zuerst nur bemerkt, das war ein geplant als ein Zwischenbuch für mich sozusagen, weil ich war gerade fertig mit dem Buch namens Die verschissene Zeit und da habe ich alles gegeben. Das war für mich mein wichtigstes Buch. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich die Geschichten, die ich schon geschrieben habe oder die ich gerade schreibe, zusammentun. Und mir ist aufgefallen, dass das alles Horrorgeschichten waren. Also da war ich schon im Horror. Und irgendwann hat mir aber dann doch gefehlt, also ich konnte offenbar nicht einfach eine Geschichtssammlung schreiben. Mir hat ein Konzept gefehlt und da bin ich aus verschiedenen Gründen eigentlich zu Mickey und Minnie gekommen. Und als das kam, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt haben wir Comicfiguren. Jetzt könnte man auch formal schauen, was aus dem Comic auszuborgen wäre. Und dann habe ich diverse Sachen ausprobiert, auch diese ganzen Onomatopoeien, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt. Das hat nicht funktioniert, aber diese kleinen Formeln, so und so, am nächsten Tag,
plötzlich.
Das war so lustig. Und ja, ich habe sie dann irgendwie eingesetzt an ein paar Stellen und ehrlich gesagt, ich wurde süchtig und jetzt versuche ich, die wieder rauszustreichen aus meinem Schreiben. Und es sind einfach so schnelle Übergänge. Ich weiß nicht. Es ist
Haben Sie ein bisschen Angst, lustig. Dass Sie nie wieder anders schreiben können?
Ja, vielleicht bin ich jetzt immer in der Mickey- und Minnie-Welt. Ich weiß es nicht.
Ja. Also noch was Sie haben gesagt, das hat funktioniert, der Rest hat nicht funktioniert. Also was auch noch funktioniert hat, fand ich, war, dass sozusagen wie in einem Comic diese einzelnen Episoden sozusagen nicht chronologisch hintereinander stehen, aber trotzdem ein gemeinsames Werk ergeben und trotzdem irgendwie zusammengehören. War das sozusagen, ist das auch dem Comic entliehen?
Ich glaube, das entsteht automatisch, wenn man immer die gleichen Figuren hat in einem Erzählband. Also wenn man jetzt Boras Buch nehmen würde und immer Mickey und Minnie als Figuren, also Mickeys Kopf kommt
was sicherlich auch gut funktionieren würde.
Aus dem Klo-Muschel, keine Ahnung. Könnte vielleicht ähnlicher Effekt entstehen. Ich glaube, das habe ich nicht wirklich geplant, aber als ich es bemerkt habe, habe ich es begrüßt und weitergeführt.
Aber man kann ja zum Beispiel eine Figur im ersten Kapitel von einer sich in ein Monster verwandelnden Anverwandten der Frau beißen lassen und das ist dann erstmal wieder gut, dann, wenn das zweite Kapitel losgeht. Das ist ja im Comic auch so. Da passiert irgendwas und dann ist erstmal wieder sozusagen auf Null gedreht und die nächste Geschichte geht los.
Ja.
Das klingt jetzt alles sehr, sehr lustig und es macht auch wirklich sehr, sehr viel Spaß, das zu lesen und ich musste auch mehrfach tatsächlich so ein bisschen vor mich hinkichern, wobei ich auch gestern einige der Fragen ausprobiert habe im Team, in der Redaktion und das hat durchaus auch also Irritationen hervorgerufen, wenn man einfach mal zu jemand geht und fragt, warum sprichst du so selten über deine Eltern, sind die Kriegsverbrecher? Das ist sehr irritierend.
Ist es auch, ja. Es war auch so gemeint. Also.
Aber durch diese, es ist ja kein Klamaukbuch, ne? Es scheint ja etwas Unheimliches, Schreckliches, auch Einsames durch in diesem Buch. Welche Rolle spielt denn das Thema Gewalt in diesen Episoden oder in welcher Form wolltest du dich damit auseinandersetzen?
Ja, ich finde eben auch, dass die Menschheit einiges schon geschafft hat, aber gegen Gewalt erschreckend wenig schon erfunden hat. Und das ist eine traurige Tatsache, die auch mich bedrückt und die Welt um mich herum. Und das ist ein großes Thema in allen Büchern, die ich schreibe und also auch hier. Und ich finde eben, das ist ein bisschen inzwischen eine Art von meinem Geschmack oder Stil geworden, dass ich, also es schließt sich für mich nicht aus, gleichzeitig lustig und todernst zu sein und gleichzeitig über etwas zu lachen und es ernst zu nehmen und drüber nachdenken oder drüber reden. Und das ist, dieses Buch verkörpert das ziemlich und auch diese Fragen und ja, und die Miki und Mini.
Es liest sich so ein bisschen so, als wäre tatsächlich sozusagen in Entenhausen der Schrecken der echten Welt eingekehrt, ja. Und noch schlimmer.
Genau.
Ist Wien Entenhausen?
Ja, ein bisschen. Also Wien ist schon eine sehr, also es wird auch immer wieder als die, keine Ahnung, lebenswerteste Stadt.
Die günstigen Mieten.
Also in diesen Listen so. Kommt es immer wieder vor. Und ich meine, Wien ist schon eine Stadt, die ziemlich funktioniert, also im Vergleich zu der Stadt, aus der ich komme, Belgrad. In Wien weiß man, dass die U-Bahn kommt. Also solche Sachen. Von dem her, einige Sachen funktionieren noch. Es gibt immer noch eine Art Sozialsystem und so weiter. Also das ist alles zu begrüßen. Und das ist, was das Leben in Wien für viele, nicht alle natürlich, einfacher macht. Und deswegen dieses Mickey-Maus-Stadt oder Entenhausen. Genau, ja, aber das ist auch ein Buch darüber, dass auch Probleme im Entenhausen dann trotzdem Probleme sind und man stirbt immer noch, also.
Das ist ja auch schon schrecklich genug. Also ich kann alle diese drei Bücher, die hier vor Ihnen stehen, oder wenn ihr den Podcast hört, wir packen sie euch auch nochmal in die Shownotes, wärmstens euch ans Herz legen. Qiang Li, Tom Holert und Barbie Markovic sind alle drei GewinnerInnen des Preises der Leipziger Buchmesse. Alle Infos und Begründungen zur Juryentscheidung findet ihr im Internet unter preisderleipzigerbuchmesse, alles zusammengeschrieben.de. Und unsere Podcast-Reihe, die wir jetzt hiermit abschließen, habe ich eben schon gesagt, kommt jetzt zu einem Ende. Es lohnt sich auch, in die vorherigen drei Folgen noch einmal reinzuhören. Dafür einfach mal in eurer Podcast-App nach Leipzig liest suchen. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Ich wünsche Ihnen im Publikum und an den Kopfhörern noch gute Lesestunden. Lesen Sie unbedingt diese drei Bücher und schauen Sie doch gerne auch in die anderen nominierten Bücher nochmal rein. Auch das lohnt sich. Vielen, vielen Dank.
Leipzig liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.